Liebe Geschwister und Freunde, wir leben ja nun im Advent. Die Zeit vor Weihnachten, und so sehe ich das, wird sehr unterschiedlich gefeiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich könnte einen Bogen schließen. Das geht vom Kaufrausch bis zur Anbetung. Und diese Anbetung wurde einmal angestoßen durch die himmlischen Heerscharen von Bethlehem. Unter Christen wird Advent, so erlebe ich es, ihr könnt das ergänzen, in der Regel mit zwei Schwerpunkten gefeiert. Einmal wird Advent zur Erinnerung an die Ankunft Jesu, also zur Erinnerung an seine Geburt, gefeiert, und Advent ist dann die Vorbereitungszeit auf den Geburtstag Jesu. Das stimmt schon, da feiern wir die bedeutendste Geburt der Menschheitsgeschichte. Gott wird Fleisch, wird Mensch in Jesus. Das können sich die meisten Gehirne in dieser Welt nicht vorstellen. Das ist die außergewöhnlichste Geburt, und ich denke, es bedarf schon der Hinführung, der Vorbereitung auf die Feier dieses Weltereignisses. Wie fremd, wie unverstanden dieses Geschehen ist, wird auch darin deutlich, dass es immer noch gilt: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und ich möchte die Schlussfolgerung daraus ziehen: In der Adventszeit geht es also unter anderem darum, von unserer Seite alles vorzubereiten, zu tun, damit Jesu Kommen angenommen, aufgenommen, vielleicht zunächst einmal nur interessiert wahrgenommen wird. Und das ist ein Auftrag, den wir aus unserer Kraft überhaupt nicht erfüllen können. Da reicht unsere größte Kunst von Überredung und pädagogischen Fähigkeiten nicht aus, sondern da brauchen wir den Heiligen Geist. Und vor allen Dingen, da ist unser Gebet gefragt. Dann gibt es einen zweiten Schwerpunkt adventlichen Feierns. Und das ist für uns Christen die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Wie in der Offenbarung beschrieben, wird dann die Weltherrschaft Jesu hergestellt. Und Advent ist diesbezüglich Erinnerung und Vorbereitungszeit, mit Jesu Kommen die Herrlichkeit nicht zu verpassen. Unter den vielen vorgeschlagenen Predigttexten für diese Zeit befindet sich auch der schon eben vorgelesene Psalm 85. Ich lade euch jetzt ein, beim Hören zu prüfen, ob es ein adventlicher Psalm ist. Mit diesen zwei angedeuteten Schwerpunkten. Einmal die Erinnerung an ein großes Tun Gottes in dieser Welt und dann das spannende Warten auf eine zukünftige Erscheinung, Offenbarung Gottes. Ich lese diesen Psalm jetzt nochmal nach der Luther-Übersetzung. Da steht Folgendes: Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast die Gefangenen Jakobs erlöst. Der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünde bedeckt hast. Der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinem Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Geht es hier um einen Advent in zweifacher Bedeutung? Um eine Erinnerung an ein außergewöhnliches Handeln Gottes? Und um eine Ankunft, eine Zeit voller Erwartung bis zum Eintreffen neuer göttlicher Herrlichkeit? Schauen wir uns den Psalm einmal etwas genauer an. In den Versen 2 bis 4, das waren die, wo es immer hieß, vormals, blicken die Sänger zurück auf die Gnadentaten Gottes für sein Volk. Wahrscheinlich, das ist wohl nicht ganz klar, aber man darf es mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, denken Sie an die Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft. Das gelobte Land, Israel verheißen und geschenkt, dahin durften Sie jetzt wieder zurück. Vorbei die Zeit der Gefangenschaft, wieder daheim. Vorbei die Klage und das Trauern, und das ist ja richtig schwermütig, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Wie konnten wir das Lied singen im fremden Land? Das war gar nicht möglich für sie. Solch Grübeln und solch eine depressive Stimmung gibt es jetzt nicht mehr. Aus und vorbei die Gefangenschaft, die Haft, das unerträgliche Schicksal, das war einmal, vormals. Gott hat es gewendet. Die Befreiung ist eingetreten. Und dann geht es weiter. Es gibt noch mehr gute Erinnerungen. Im Vers 3, einst hatte Jahwe durch Hesekiel dem Volk seine Schuld eindeutig vorgehalten. Ihr wisst, wie gut das tut, nicht? Wenn man die Schuld so richtig unter die Nase gerieben bekommt. Aber diese Schuld ist jetzt vergeben. Gott nahm die drückende Last des Gewissens weg. Sünde ist eine schmutzige Befleckung. Und Gott deckte sie zu, sodass sie nicht mehr sichtbar ist. Und Gott wertet die Situation so, als sei die Sünde nie dagewesen. Das ist schon ein einzigartiges Erlebnis, wie Gott mit Sünde und Schuld umgeht. Und damit immer noch nicht genug. Weitere zum Danken führende Erinnerungen sind gegenwärtig. Im Zorn hat Gott sein Volk gerichtet. In seiner Gnade zog er seinen Zorn zurück. Er rief die Strafregister, von denen Hesekiel im 9. Kapitel erschütternd gesprochen hatte, wieder zurück und ließ seinen Zorn abkühlen. Damit wir begreifen, was das heißt, wenn Gott zornig ist. Nur ein kleiner Auszug aus diesem Kapitel 9 des Hesekiel-Buches. Da steht, zu den anderen Männern, das waren die Männer, die in Jerusalem das Gericht vollzogen haben, sprach er, sodass ich es hörte. Und jetzt, das erinnert mich an die Grausamkeit, die zur Hitlerzeit. Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt drein. Eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Erschlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot. Aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Fangt aber an bei meinem Heiligtum. Und sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Solche Strafregister, die bleiben in Erinnerung. Und auch das Aufatmen über ihre Aussetzung und Aufhebung. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich von den grausamen Taten des Dritten Reiches höre oder sehe im Fernsehen, das verfolgt mich. Und es ist ein Stück Erinnerung, als sei ich selbst dabei gewesen. Und so muss es hier auch gewesen sein. Du bist tief betroffen, denn Grausamkeit hinterlässt die Spuren. Nach diesem Rückblick auf die frühen Heilstatsachen, und das würde dann dem ersten Kommen Jesu entsprechen, wenn wir den Vergleich im Psalm nehmen, beginnt jetzt eine dringende Bitte. Es waren noch längst nicht alle zurückgekehrt. Und so führte die Sehnsucht nach Erlösung für alle zur Bitte um neues, weiteres Heil. Bring uns zurecht, heißt es in einer Übersetzung. Das heißt, stell uns wieder her wie in alten Zeiten eines David und Salomo. Das waren Glanzzeiten, glorreiche Zeiten in Israel. Und die Erinnerung war das Fundament der Sehnsucht nach Gottes neuer Erquickung. Nach Wiederholung dessen, was schon mal gewesen ist. Nach Fortschreibung seiner Barmherzigkeit. Und das ist heute ja auch so. Die Gemeinde erbittet neues Leben, so frisch, so voller Gegenwart des lebendigen Gottes. Und das möchten wir doch nicht, fade Tradition, sondern wir möchten Gottes Gegenwart heute und hier und jetzt und quick lebendig. Warum? Denn die Freude am Herrn ist die Stärke und das Glück der Sein. Das ist schon die Botschaft im Alten Testament. Und dazu erbitten die Beter Gnade und Heil, dass das damals auch eintreten sollte. Gnade Gottes, die das Leben braucht, mit Gemeinschaft und Verbundenheit mit ihm und die erlösende Hilfe des lebendigen Gottes. Die Bitte um Gottes Heil ist das Vertrauen, dass Gott die unheilvolle Geschichte des Menschen zum Guten wendet und das zerbrochene Verhältnis von Gott und Mensch heilt, was später dann ja durch Jesus geschehen ist. Es geht um die Wiederherstellung der Situation, wo Gott sagen kann, es ist alles gut. Auf die Erinnerungen und diese tiefe Sehnsucht gibt es dann in unserem Psalm eine prophetische Reaktion mit wunderbaren Ausblicken. Und jetzt gehe ich die Verse von 9 bis 14 einmal durch nach der Übertragung Hoffnung für alle und nenne dann ganz besonders und betont, was zukünftig gelten soll. In Vers 9: Er wird allen helfen, die ihn in Ehrfurcht begegnen. Was heißt denn das? Im Klartext heißt das doch, unsere Hilflosigkeit ist aufgehoben. Ich möchte denjenigen sehen unter uns, der sagt, das will ich nicht haben. Seine Macht und Hoheit wird wieder in unserem Land wohnen. Seine Macht und Hoheit. Das heißt für mich, wir sind nicht mehr fremdbestimmt, sondern leben mit Gott im Einklang. Das ist schon ein anderes Format als das, was wir oft an den Tag legen. Dann verbünden sich Güte und Treue. Güte leitet zur Buße, das ist ein guter Start, der durch Verbindung mit der Treue Festigkeit erhält, weil von Gottes Treue getragen. Im Neuen Testament heißt es, der in euch das gute Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Man steht nicht mehr auf sich alleine. Dann küssen einander Gerechtigkeit und Frieden. Hier muss man wissen, was die Bibel unter Gerechtigkeit versteht. Im Alten Bund ist es besonders die Treue Gottes zu seinem Bund mit Israel, wo er das Recht setzt und sich an seine Bundeszusagen hält. Es geht zuerst um die richtige Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Was heißt das konkret? Heile Beziehungen mit Gott und untereinander haben Frieden im Gefolge. Das ist längst nicht überall vorhanden. Heile Beziehungen mit Gott und untereinander haben Frieden im Gefolge. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel blicken. Auf der Erde wächst also heran, was für Beziehungen so wichtig ist: Treue. Das ist ja genau der Punkt, der heute in vielen Beziehungen flöten geht. Und Gott, der in einer neuen Beziehung zu seinem Volk lebt, schaut herab. Er hat für unser Leben oder für das Leben damals ein begleitendes Acht gegeben. Und dann geht es weiter, der Herr selbst wird uns mit vielen Gütern beschenken und unsere Felder werden reiche Ernte einbringen. Die Menschen als Gesegnete des Herrn, der Reichtum an Gütern fehlt nicht. Und der letzte Vers, ja, Gerechtigkeit wird dem Herrn vorausgehen und ihm den Weg bahnen. Gottes Beziehungsfähigkeit geht ihm als Ruf voraus und durch Beziehungsaufnahme und Pflege bricht er sich eine Bahn. Meine Lieben, das ist eine Zukunft schön, hell, fantastisch, die, wenn sie nicht dem Segen vergangener Tage gleicht, wahrscheinlich höher ist, noch großartiger ist. Und in dieser Erwartung leben, das trägt und reizt dann zum Gebet, es möge bald geschehen. Wir warten jetzt im Advent auf die Ankunft des Herrn und feiern seinen Geburtstag. Es ist die Zeit der Erwartung und nicht des schon jetzt. Advent ist die Zeit des Wartens, der Sehnsucht, des Leidens auch an den dunklen Seiten dieser Welt. Was ist hier im Psalm anders? Die Gemeinde, das Volk Israel, wartet auf die Ankunft, auf das Handeln Gottes. Die warten auf das Handeln Gottes. Es ist die Zeit der Erwartung, nicht des schon jetzt. Das war ja noch nicht da. Sie haben auf das gewartet. Die Gemeinde wartet auf die Herrlichkeit Gottes als Realität in dem Abschnitt der Weltgeschichte, in dem sie lebt. Gottes Herrlichkeit, Macht, Liebe, Barmherzigkeit, Gnade. Alles heute und hier, das ist doch jetzt die adventliche Erwartung. Und das ist auch die adventliche Erwartung des Psalms. Und so spannt er den Bogen vom geschehenen Heil über die tiefe Sehnsucht, das verständliche Verlangen zum zukünftigen Heil und Glück, der geballten Zuwendung Gottes. Dieser Psalm hat einen Advent im Blick, der Gottes Heil in den Lauf der Geschichte integriert. Und dann nicht als Gekleckere, sondern mit Macht und Fülle. Ich denke, die Beter des Psalms haben die Geschichte richtig gedeutet und wollen jetzt und wünschen sich, und sie sind voller Sehnsucht, Fortsetzung des Heilshandelns Gottes für ihre Volksgenossen. Und wie gesagt, nicht kleckerweise, sondern im großen Stil. Und darauf gibt ihnen der Prophet hier auch eine Vorschau, dass es sein wird. Und jetzt kommt immer noch der Sprung, die Frage, was hat das an Bedeutung für die Gegenwart, für uns? Hat es eine oder hat es keine? Könnt ja hier einen Schluss machen und sagen, naja, das war damals so für Israel, aber was hat das jetzt für uns heute für eine Bedeutung? Meine Lieben, wenn ich mich nicht täusche, kann mich natürlich täuschen, gibt es unter den Christen heute eine wachsende Schar, die im Advent dieses Psalms und dann auch der Ankunft, das heißt der Erfüllung der Erwartung, leben möchte bzw. lebt. Und dieser Psalm hat mich ermutigt, ganz bewusst dazu zu gehören. Das will ich jetzt erklären. Immer neu, dankbar, die Gedanken häufig darum kreisen, sind Menschen vom Programm Jesu, das er selbst praktizierte oder die Jünger ausführen ließ, begeistert. Also begeistert von dem, was zur Erinnerung gehörte, was gewesen ist. Und ich bringe das auf einen Punkt mit den Aussagen in Matthäus 4, 23 bis 25, da steht nämlich das Programm Jesu, wie er es damals praktiziert hat, kurz und knackig. Jesus wanderte durch das Land Galiläa, predigte in den Synagogen und verkündigte überall die Heilsbotschaft vom Reich Gottes. Er heilte alle Arten von Krankheiten und Leiden. Bald wurde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte viele Kranke zu ihm, die unter großen Schmerzen litten, Besessene, Belastete und körperlich Behinderte. Und er heilte sie alle. Eine gewaltige Menschenmenge folgte Jesus, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Selbst vom gegenüberliegenden Jordanufer kamen sie. Und das geht weiter in Apostelgeschichte. Da steht, in Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele erstaunliche Taten und Wunder. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Die anderen wagten nicht, sich ihnen anzuschließen. Sie sprachen aber mit Hochachtung von der Gemeinde. Immer mehr glaubten an Jesus, Männer wie Frauen. Es kam so weit, dass man die Kranken und Betten und Waren an die Straße brachte, damit wenigstens der Schatten des vorübergehenden Petrus auf sie fallen sollte. Selbst aus den umliegenden Städten Jerusalems strömten die Menschen herbei. Sie brachten ihre Kranken und von Dämonen Besessenen und alle wurden gesund. Aufmerksam, begeistert, können wir nur feststellen, dass das nicht das Ende ist, sondern dass es heute auch noch Berichte gibt. Ich empfehle euch mal im Bibel-TV Sendung von Club 700, wo es sehr viel solche Berichte gibt, wie hier aus der Apostelgeschichte. Und wenn man das so hört, ich weiß nicht, wie euch das geht, also mich begeistert das schon. Und ich muss schon sagen, Das geht mir nach, weil das doch eine wunderbare Situation ist, die hier beschrieben wird. Da lechzen wir doch nach, oder? Und das ist doch genau das, was der Psalmbeter auch hat, erlebt hatte, vormals. Das, was ich euch jetzt gesagt habe, ist auch vormals gewesen. Aber schon im Rückblick ist nun bei vielen die tiefe Sehnsucht vorhanden, neu die Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu erleben. Es gibt viele, die ohne Gottes Heilshandeln auf der Strecke bleiben. Das war damals so beim Volk Israel, meine Lieben, und ist das heute anders? Und deswegen gibt es die inhaltlich gleiche Bitte wie damals beim Psalmbeter. Der Psalmbeter sagte: Stell uns wieder her wie in alten Zeiten eines David und Salomo. Und wie beten wir? Es gibt einige, die beten schon so. Jesus, leg dein Programm aus Matthäus und Apostelgeschichte wieder neu auf. Und wir, und das muss ich jetzt mit Trauer im Herzen schon sagen, in der Gemeinde beten ja auch um Erweckung, darum geht's. Nur der Kreis dafür ist sehr klein. Wir beten um Erweckung, die Rückgewinnung neutestamentlicher Normalität. So hat Alex hier mal formuliert oder weitergegeben. Aber das ist die Situation wie damals auch. Nur jetzt übertragen in unsere Situation. Die haben damals gebetet, dass sich das Heilshandeln Gottes, die großen Taten Gottes, nicht nur in der Vergangenheit abgespielt haben, sondern auch Gegenwart werden für den Teil des Volkes, der noch nicht aus der Gefangenschaft zurückgeführt war. Und wir beten auch, dass die großen Taten Gottes, das Heilshandeln Gottes, nicht die Geschichte von vor 2000 Jahren ist, sondern die Geschichte heute und hier. Auch unter uns ist die Erinnerung das Fundament der Sehnsucht nach Gottes neuer Erquickung, Wiederholung und Fortschreibung seiner Barmherzigkeit. Und ich höre Stimmen, denen alle bisherigen Glaubenserlebnisse zu wenig im Vergleich sind mit Gottes Verheißungen. Stimmt schon, ich sage das auch von mir. Du bist 70 Jahre alt geworden, ich habe viele schöne Gottesdienste und Gemeindeerlebnisse. Auch traurige, aber viele schöne, großartige. Aber das, was in der Bibel von dieser Masse der Veränderung durch Gottes Kraft berichtet wird, habe ich in dem Maße nicht erlebt. Ich habe gesagt, in dem Maße. Die Beter des Psalms erfahren eine prophetische Reaktion. Und was erfahren wir? Stimmt schon, es gibt Propheten, die Visionen für Deutschland haben. Auf die will ich jetzt nicht eingehen. Ich sehe ja eine andere biblische Antwort. In Johannes 14, Vers 12, da redet Jesus von der Macht der Gläubigen. Da heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und in Johannes 20, da geht es noch weiter. Da beruft Jesus uns zu seinen Gesandten. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt doch, wir sind genauso gesandt, wie Jesus es war. Und dann geht es weiter. Wir sollen die gleichen Werke wie Jesus vollbringen. Gott, der Vater, will über den Heiligen Geist ebenso durch dich und mich reden, beten, wirken, wie er es durch Jesus getan hat. Und ich habe den Mut, an dieser Stelle zu fragen, Gott will diesen Advent. Willst du den auch? Will ich den überhaupt auch? Oder ist uns das Verharren im alten Zustand viel zu bequem? Und wir haben ja als Gemeinde vielleicht die Chance, mit der Vision, die Matthias erlebt hat, hier einen neuen Schritt zu tun. Vielleicht ist ein Bekenntnis, das ich bei Derek Prinz gefunden habe, in leicht veränderter Fassung ein erster Schritt, den Standard Jesu für diese Welt voranzubringen. Und sein Bekenntnis oder das, was er niedergeschrieben hat, lautete etwa so: Herr, ich erkenne, dass ich hinter deinem Standard zurückgeblieben bin und tue darüber Buße. Ihr Lieben, das ist ja schon ein Bekenntnis, das von vielen von uns, ich gehöre auch dazu, dass ich lange gebraucht habe, das zumindest stückweise zu bekennen, dass das gar nicht kommt, dass wir das gar nicht sehen, dass wir hinter dem zurückgeblieben sind, was Gott und Jesus mit uns möchte. Und wenn wir das nicht sehen, können wir auch keine Buße tun. Doch durch deine Gnade, Herr, werde ich jetzt es anders machen. Und diese Gnade sehe ich darin, und wir erleben das in unserem Hauskreis gerade, durch den Kurs, den wir miteinander bearbeiten. Gnade ist es, wenn wir in einer ganz intensiven Liebesbeziehung zu Jesus leben. Und wer so einen Kurs mal macht, der stellt auch mit Erschrecken fest, das stelle ich zumindest für mich fest, wie weit wir davon oft entfernt sind, von dieser Liebesbeziehung. Und die brauchen wir, wenn wir einen solchen Advent möchten. Und das geht nicht mit der alten Trägheit. Aber deswegen dürfen wir dann beten: Wenn du mir die Kraft gibst, lebendiger Gott, wenn du mich zurüstest, werde ich ein Bote Gottes sein. Und dann werden wir, wenn wir es wagen, erleben die Wahrheit des Wortes Gottes. Davon bin ich überzeugt. Ich schließe mit der Bitte, dass wir uns diese Frage schon beantworten. Wollen wir einen Advent, wie Gott ihn will? Der Herr segne uns zu einer guten Entscheidung. Amen.